für die einen ist es ja ein unzulässiger Eingriff in sowas wie Wahlfreiheit. Für die anderen ist es aber ein wichtiger Schritt zum Thema Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Im Thüringer Landtag wurde im vergangenen Juli ein Gesetz verabschiedet, das sogenannte Paritätsgesetz. Und das Gesetz schreibt vor, dass eben Listenplätze aller Parteien zu den Landtagswahlen künftig abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden müssen. Unabhängig davon, ob das Gesetz jetzt gerade in Kraft ist oder nicht, warum braucht es denn eigentlich gesetzliche Regelungen und Vorschriften, um so eine Parität überhaupt zu ermöglichen?
Ja, die Realität ist leider die, dass der Frauenanteil in den Parlamenten, und zwar bundesweit, nicht irgendwie permanent steigt, weil das Bewusstsein steigt. Das könnte man ja vielleicht annehmen, sondern das Gegenteil ist eher der Fall. Wir haben das auch in Thüringen erlebt, dass mit der letzten Landtagswahl beispielsweise der Frauenanteil massiv zurückgegangen ist und das, obwohl wir eine solche Debatte um ein solches Gesetz hatten, weil schlichtweg nur sehr wenige Frauen zum einen auf die Listen gebracht wurden von einzelnen Parteien, aber noch viel eklatanter in den Wahlkreisen tatsächlich aufgestellt wurden. Und ich sag mal, vielleicht ein bisschen zugespitzt, Quoten sind bestimmt nicht besonders charmant, aber sie sind einzigartig wirkungsvoll, weil alle Selbstverpflichtungen oder Appelle bislang leider fehlgeschlagen sind. Die meisten großen Volksparteien gerade haben einen extrem niedrigen Frauenanteil, die AfD sowieso. Und damit kommen wir natürlich nicht annähernd dahin, Geschlechterparität auch in den Parlamenten zu erreichen.
Jetzt gibt es ja diverse Quotenregelungen ja schon in anderen Bereichen der Gesellschaft. Kann man denn da sagen, dass halt so eine, wie Sie es auch gerade sagten, eine nicht charmante Lösung, aber auf jeden Fall so ein ja, Türöffner irgendwie war? Gibt es da Beispiele aus anderen Bereichen der Gesellschaft, wo eine Quote erforderlich war und die dann aber sich quasi selbst reguliert hat sozusagen?
Naja, ich glaube, die meiste Erfahrung hat tatsächlich eine Partei mit einer Quote gesammelt. Das ist meine Partei bei Bündnis 90 Die Grünen. Gehört ja das Frauenstatut zur Satzung, ist originärer Bestandteil. Bei uns gilt die Quote sozusagen schon seit Bestehen. Wir sind ja auch eine Frau, jetzt eine Partei im Thüringer Landtag mit 80% Frauenanteil. Das ist sozusagen schon außergewöhnlich hoch, auch für uns. Und wir haben selber auch als Partei immer wieder erlebt, dass da, wo es keine Quoten gibt, trotzdem Männer ganz schnell wieder in die Führungspositionen gekommen sind. Bestes Beispiel, die erste rot-grüne Regierung auf Bundesebene 1998. Es gab 3 grüne Ministerien für uns zu besetzen und es waren 2 Männer, die Minister wurden und nur eine Frau. Es gab dann den Dreh, darüber zu argumentieren, dass es ja dafür mehr weibliche Staatssekretärinnen als Männer gab oder gibt. Aber klar wurde, da eben für Einzelpositionen keine entsprechenden Regularien vorgesehen sind, auch bei uns Grünen, muss man selbstkritisch sagen, hat da in Anführungszeichen die Macht des Faktischen wieder gewirkt und Männer eher nach vorn gebracht. Und wir haben ja die Debatte auch in der Wirtschaft gehabt. Es gibt ja inzwischen eine Quote für börsennotierte Aufsichtsräte. Und trotzdem kann man die Frauen im wahrsten Sinne des Wortes immer noch mit der Lupe suchen, die dort tatsächlich vertreten sind. Die wenigen Frauen, die wir in den Aufsichtsräten tatsächlich haben, kommen überwiegend dann von Arbeitnehmerinnenseite, weil da Gewerkschaften eher darauf achten, eben auch Frauen zu nominieren. Man muss also sagen, ohne Zwang in Anführungszeichen ist Geschlechtergerechtigkeit jedenfalls kaum auffindbar in Führungspositionen.
Oftmals sind es ja komplexe Gründe, die dazu führen, dass es auch eben zu einer Ungleichbesetzung von Positionen vielleicht auch kommt. Und eine Quote allein reicht auch nicht, sondern andere Rahmenbedingungen müssen ja auch verändert werden. Welche anderen Maßnahmen wurden denn im Vorfeld schon getroffen, beziehungsweise haben vielleicht so eine Gleichberechtigung von den Geschlechtern innerhalb des Parlaments ermöglicht oder ja auf den Weg gebracht?
Also ich glaube, man kann nicht sagen, dass nichts gemacht wird. Es gibt tatsächlich Förderprogramme für Frauen in der Kommunalpolitik, auch in der Landespolitik. Es gibt Mentorinnenprogramme. Es gibt Trainee-Programme, um Frauen an Politik heranzuführen. Und trotzdem muss man ganz klar sagen, hat es natürlich auch was mit Sitzungskultur etc. zu tun, die dazu führt, dass Frauen sich nicht unbedingt für Politik entscheiden. Ne? Die Arbeitszeiten in der Politik sind oft so, dass die wichtigen Dinge dann erst nach den offiziellen Sitzungen am späten Abend in der Kneipe besprochen werden. Es gibt viele, insbesondere auch Männer, die sich sehr gern sehr lange reden hören und immer noch mal das Gleiche sagen. Es gibt natürlich auch Sexismus, den wir erleben. Frauen müssen sich immer wieder den Vorwurf gefallen lassen. Das erleben auch wir ständig von den Grünen, dass uns gesagt wird, ihr seid ja als Frauen nur an der Position, weil es bei euch die Quote gibt, ihr seid Quotenfrauen. Aber niemand denkt mal drüber nach, warum eigentlich so viele Männer an der Spitze stehen und dass sie da vielleicht nur stehen, eben weil sie Männer sind. Und insofern, ja, das ist komplex und trotzdem kommt man nicht umhin zu sagen, wer Geschlechtergerechtigkeit tatsächlich will, der muss dafür verbindliche Regelungen schaffen, sonst kommt es leider in der Regel nicht dazu.
Und eine so eine verbindliche Regelung ist ja das oder wäre das Paritätsgesetz, das im vergangenen Jahr von der rot-rot-grünen Regierung hier in Thüringen beschlossen wurde. Aber schon mit dem Beschluss gab es ja seitens der CDU und der AfD Kritik und auch im vergangenen Jahr wurde schon der Wille geäußert, das verfassungsrechtlich prüfen zu lassen. Was genau sind denn da die Kritikpunkte und ja, wo werden da eher Brüche mit dem mit der Thüringer Verfassung gesehen?
Also man muss ganz klar sagen, es sind hier die drei rechtskonservativen Parteien, die sich von Anfang an kritisch gezeigt haben. Zum einen die AfD sowieso als Rechtsaußen, aber FDP und CDU haben da nicht wirklich dahinter zurückgestanden. Die AfD hat ja jetzt auch die Klage quasi eingereicht, die jetzt vom Verfassungsgericht gerade behandelt wird. Die Begründungen waren unter anderem, dass zu stark in die Autonomie der Parteien hineinregiert würde, sprich, dass den Parteien vorgeschrieben wird, wie sie ihre Listenaufstellung vorzunehmen haben. Da kommt dann immer das Lieblingstotschlagargument, es sollte doch nach Kompetenz gehen, was ja immer so ein Stück weit unterstellt, als seien Frauen erstmal nicht kompetent. Bei Männern hinterfragt das spannenderweise immer keine oder keiner, ob er dann tatsächlich so kompetent ist an dieser Stelle. Das zweite Argument, was in der Tat ein bisschen schwierig ist, ist die Problematik, dass ja nur die Hälfte der Mandate tatsächlich über die Landeslisten zieht. Wir sehen es an der CDU, die hat 21 Abgeordnete, die sind alle direkt gewählt, davon sind 19 Männer. Das heißt, man hätte natürlich eigentlich auch noch eine weitergehende Regelung für die Direktwahlkreise finden müssen. Da hatten wir auch eine vorgeschlagen, nämlich indem wir gesagt haben, wir wollen die Anzahl der Wahlkreise halbieren und dafür in jedem Wahlkreis quasi mit einem Pairing antreten. Also sprich, einer Frau und einem Mann, um quasi auch da eine Parität herzustellen. Das ist leider abgelehnt worden. Damit erreichen wir mit dem Gesetz sowieso schon nur die Hälfte, in Anführungszeichen, der gewählten Abgeordneten. Und ein drittes Argument, was jetzt insbesondere ja der Professor Mooswijk, der ja von ganz rechts außen kommt und der für die AfD die Klage führt, selbst mit ins Gespräch gebracht hat, ist, dass die Rahmenbedingungen ja für Frauen auch schwierig wären. Die würden sich ja nicht freiwillig melden, zum Beispiel auch und gerade in der AfD nicht. Deswegen sei auch der Frauenanteil in der AfD so gering, weil sie so starke Anfeindungen erfahren müssten, wenn sie sich politisch engagieren. Von wem sei jetzt mal dahingestellt? Aber auch das ist sozusagen als ein Argument dagegen angeführt worden. Vor Gericht außerdem gab es noch die Diskussion um die Frage, ob es denn der Verfassungsgeber überhaupt wollte, tatsächlich Geschlechtergerechtigkeit dezidiert über Parität herzustellen. Das wurde offenkundig von einigen auch bestritten. Da könnte man ja aber genau als Argument bringen, deshalb braucht es eben solche Gesetze wie das Paritätsgesetz, die das dann entsprechend regeln, weil es die Verfassung eben, ich sage jetzt mal, über den Grundsatz hinaus, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind, nicht hergibt, dass tatsächlich Geschlechtergerechtigkeit garantiert wird.
Neben der Klage vor dem Thüringer Verfassungsgericht gab es ja noch andere, wie könnte man das nennen, Hürden irgendwie so in der jungen Geschichte des Thüringer Paritätsgesetzes. Noch vor der Wahl Thomas Kemmerichs als Ministerpräsident hat die FDP-Fraktion Ende Januar einen Antrag einbringen wollen, das Gesetz rückgängig zu machen. Im März dann selbst, also nach der Wahl um den Ministerpräsidenten, hat Bodo Ramelow selber zurückgerudert und gesagt, er will das Gesetz vorübergehend außer Kraft setzen. Zwei Fragen, warum so dieses Hin und Her jetzt vielleicht auch seitens Bodo Ramelow, der ja damals mit Initiator dieses Gesetzes war, beziehungsweise seine Partei. Was ist denn gerade der Status quo sozusagen?
Also das Gesetz ist beschlossen und gilt, solange bis das Verfassungsgericht nicht etwas anderes beschließt. Das weiß eigentlich auch Bodo Ramelow, dass das nicht so einfach ist. Es war in der Tat Thema im Rahmen der Diskussion rund um die Frage, wann finden Neuwahlen statt und wie schnell müssen sich Parteien auf solche Regeln einstellen. In dem Zusammenhang hat Bodo Ramelow formuliert, dass er das Gesetz gern aussetzen würde, damit die Parteien sozusagen genug Zeit haben, beziehungsweise damit bis dahin gegebenenfalls auch die Klärung vorm Gericht erfolgt ist. Die FDP, die auch schon immer gegen das Gesetz war, auch aus der außerparlamentarischen Opposition, hatte dann ja einen Gesetzentwurf eingereicht, der sozusagen einfach das Gesetz außer Kraft setzen sollte. Den haben sie zurückgestellt, um die Klage oder den Ausgang der Klage durch die AfD abzuwarten. Und wie gesagt, der Stand ist aber, es ist ein beschlossenes Gesetz. Wir wollten das als Bündnis 90 Die Grünen schon in der 5. Legislatur gern auf den Weg bringen. Damals haben wir keine Mehrheit dafür gefunden. Da gab es ja auch noch eine andere Koalition, die war schwarz-rot. Die wollte das erklärtermaßen nicht. Im Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün hat sich dann das Ziel, ein Paritätsgesetz auf den Weg zu bringen, wiedergefunden. Wir haben das konsequenterweise auch verfolgt. Wie gesagt, ich finde leider nicht ganz so vollkommen, wie ich mir das gewünscht hätte, auch für die Direktwahlkreise auf den Weg gebracht und verabschiedet. Die rechte Seite hat von Anfang an gedroht, dagegen vor Gericht vorzugehen. Und jetzt muss man so ein bisschen schauen, was das Verfassungsgericht urteilt. Und ich habe ja hohen Respekt vor der Unabhängigkeit eines Gerichts. Aber ich sage ganz deutlich, sollte es dazu kommen, dass das Gericht das Gesetz in Frage stellt. Es hat ja vor allem auch kritisiert die Regelung dafür, die wir gefunden haben, dass sich auch diverse Personen so zuordnen können, wie sie sich selbst zuordnen möchten. Dann werden wir deswegen nicht den Kopf einziehen, sondern dann müssen wir schauen, dass wir einen neuen Anlauf nehmen für ein Paritätsgesetz, weil ich zumindest davon überzeugt bin, dass wir eine gesetzliche Regelung brauchen, wenn es uns ernst damit ist, mehr Frauen in die Politik zu bringen.
Bevor wir jetzt nochmal über ein mögliches, also nicht das mögliche, ein Urteil wird es geben, über ein Urteil und mögliche Folgen sprechen, vielleicht nochmal kurzer Einblick darin, wie verläuft denn diese Verhandlung vom Thüringer Verfassungsgericht? Wie kann man sich das denn vorstellen? Sind es mehrere Verhandlungstage? Wer kommt da zu Wort? Wie verläuft diese Verhandlung?
Also es gab nur einen Verhandlungstag. Geladen waren die Landesregierung und geladen waren natürlich die Antragsgegner. Für die Antragsgegner waren die Antragsgegner sind ja sozusagen die Landesregierung und die Antragsteller natürlich. Die Landesregierung war vertreten durch Frau Professor Laskowski, die als Beauftragte von der Landesregierung benannt wurde. Und Dirk Adams als Justizminister waren bei der Verhandlung dabei. Für die Antragstellerseite war Professor Murswig, der ja der Beschwerdeführer von Seiten der AfD-Fraktion ist, und Herr Möller als parlamentarischer Geschäftsführer mit vor Ort. Und das Gericht hat dann eben Fragen zur Entstehung, zur Motivation, zu den Hintergründen des Gesetzes gestellt. Wie gesagt, es gab nur diesen einen Verhandlungstag und hat erklärt, am 15. Juli sein Urteil verkünden zu wollen.
Und gab es denn zu diesem Verhandlungstag, der war ja vergangene Woche Mittwoch, auch irgendwelche Reaktionen seitens der Zivilgesellschaft, weil das ja jetzt tatsächlich nicht nur in Anführungsstrichen das Parlament betrifft, sondern ja darüber hinaus die gesamte Gesellschaft?
Ja, dankenswerterweise hat der Landesfrauenrat einen Protest vor dem Verfassungsgericht organisiert, war auch vor Ort, hat das Ganze auch sozusagen begleitet und noch einmal für das Gesetzesvorhaben selbst geworben. Allerdings in übersichtlicher Größenordnung, was sicherlich auch der momentanen Situation ein Stück weit geschuldet ist.
Eben wurde es schon gesagt, am 15. Juli wird ein Urteil dann gefällt werden, ob dieses Paritätsgesetz verfassungskonform ist oder nicht. Welche Folgen hat denn das Urteil oder kann das Urteil haben, sowohl eben für Thüringen, aber vielleicht auch auf bundesweiter Ebene?
Also wir haben das jetzt schon gemerkt, dass es eine bundesweite Beachtung für das Verfahren gibt. Auch in Brandenburg, wo ja ein ähnliches Gesetz verabschiedet wurde, steht ja eine Klage aus. Das heißt, die Piraten haben dort gegen das Gesetz geklagt. Der Brandenburger Verfassungsgerichtshof hat schon erklärt, sich ein Stück weit an dem Urteil aus Thüringen mit orientieren zu wollen. Ich sage ganz offen, sollte das Gesetz für nichtig erklärt werden, würde das sicherlich erstmal zu einem Jubel auf Seiten der Rechten führen, die das ohnehin nie wollten, auch und gerade auf Seiten der AfD, die sich dann eben erst recht bestätigt darin sieht, dass es für Frauen nicht nur keine Quotenregelungen braucht, sondern eben auch keine derartigen Gesetzgebungen. Für die Frauen selbst, auch den Deutschen Juristinnenbund und viele andere, die ja seit vielen, vielen Jahren für solche Gesetzlichkeiten streiten, und andere Länder machen es uns ja auch erfolgreich vor, Frankreich etc. haben ja solche Gesetze auf den Weg gebracht, wird das heißen, dass wir uns erneut hinsetzen müssen, um Wege zu finden, damit wir tatsächlich eine echte Geschlechterdemokratie auch in den Parlamenten erreichen. Und das wird sicherlich nicht einfach. Ich habe immer noch ein Stück weit Hoffnung, dass uns das Gericht vielleicht nur aufzeigt, dass wir an der einen oder anderen Stelle was nachbessern müssen. Aber man muss schauen, was dabei rauskommt. Man kann sich ja auch mal anschauen, wie das Verfassungsgericht besetzt ist. Ich fürchte, dass das nicht unbedingt in unserem Sinne ausgehen wird.
Wie ist es denn besetzt? Ich habe selber gar nicht recherchiert und weiß es gar nicht. Aber es
ist männlich besetzt, um es mal so zu sagen. Aber es heißt ja nicht automatisch, dass nur wenn es Richterinnen gäbe, es ein besseres Urteil mit Blick auf unsere Intention gäbe. Also das will ich jetzt gar nicht unterstellen, aber es ist schon ein sehr konservativ besetztes Verfassungsgericht, aber das ist, wie es ist. Sie haben wirklich wohl ziemlich auseinandergenommen die Geschichte mit dem Setzen für diverse Menschen, weil das diversen Personen sehr viel mehr Raum einräumen würde als. Es war wieder die übliche Fragestellung, ob es das überhaupt gibt und ob es da so viele gibt, die da Interesse haben könnten und ob das nicht ungerecht wäre für alle anderen, wenn sich eben jemand als Frau erklärt. Ne? Wir haben aber immer gesagt, jeder ist, was er oder sie ist oder sagt zu sein. Ne? Und das war für uns leitend. Aber das war immer ein Punkt, wo wir wussten, dass es schwierig ist vor Gericht, weil die Problematik mit divers ist einfach noch nicht wirklich ausgeurteilt, jenseits davon, dass man sich jetzt in den Pass sozusagen schreiben lassen kann.